Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Nirgendwo in Deutschland sind 2023 so viele Straftaten erfasst worden wie in Koblenz. Koblenz. Tatsächlich 2023. Koblenz hat die Statistik angeführt. Die Stadt, in der mein heutiger Gast Polizeipräsidentin ist, die ist allerdings auch nicht ohne, denn Dr. Barbara Stofik-Meisel ist die Polizeipräsidentin in Berlin. Ich habe mich gefragt, Frau Stofik, wenn Sie da, als Sie eine junge Frau waren, als Sie Western geguckt haben, haben Sie sich immer mit dem Sheriff identifiziert?
Also ich habe wenig Western geguckt, das muss ich gleich gestehen, ja. Aber ich wollte in der Tat schon sehr früh zur Polizei.
Sie wollten richtig zur Polizei?
Ich wollte nach dem Abitur schon zur Polizei.
Und warum? Was hat Sie daran so fasziniert?
Das hat mich fasziniert, das hat mich interessiert, ja, wirklich. Auch diese Sportlichkeit daran und helfend zu sein, also das waren alles Aspekte.
Und wenn Sie es heute so gut, wie Sie es heute kennen, nochmal überlegen. Ich wollte da eigentlich am Ende unseres Gesprächs nochmal sagen, warum könnte man jungen Leuten raten, Polizeibeamtin oder Polizeibeamter zu werden. Wenn Sie es heute nochmal Revue passieren, das mit dem, was Sie über Polizeiarbeit alles wissen, müsste das nicht Ihr Bild eigentlich trüben? Diese ganzen Überstunden, die Belastung, die Aggression, die Nachtschichten?
Nein, ganz im Gegenteil. Also ich habe ein sehr erfülltes Berufsleben bis hierher gehabt und auch ein tolles als Juristin. Aber ich denke schon so manches Mal, ich hätte direkt bei der Polizei einsteigen sollen. Das habe ich damals aus verschiedenen Gründen nicht getan. Ich wurde anders beraten von Polizistinnen und Polizisten.
Was haben die gesagt? Die haben gesagt, nein, mach das nicht.
Die haben gesagt, mach das nicht. Das war in Baden-Württemberg, mach das nicht, du wirst kaserniert, das ist alles ganz furchtbar. Geh mal studieren, das ist besser für dich. Ja. Und darauf habe ich es gelassen. Und heute, wenn ich das so sehe, auch viele Karrieren um mich herum von Kolleginnen und Kollegen, die eben angefangen haben im mittleren Dienst, wirklich im Funkwagen und dann über viele, viele verschiedene Aufgaben in dieser Polizeifamilie, und das ist sie, sich entwickelt haben, dann denke ich schon, also hätte ich noch mal eine Chance, würde ich noch mal so anfangen.
Weil ich habe mich tatsächlich bei der Berliner Polizei beworben, als ich Mitte 20 war und fand das erstmal attraktiv. Aber als ich genau das sah, was Sie gerade angesprochen haben, dieses Kasernierte, und dann sah ich, wie Leute draußen mit so Schilden Demos geübt haben, dann die Kantine, da kam mir das so vor, als würden da nur drei Glühbirnen brennen. Also es war alles so ein bisschen düster. Da habe ich gedacht, ja klar, das sind ja auch Leute, die sich mit der dunklen Seite des Planeten beschäftigen. Das ist vielleicht dann doch nichts. Es gab keinen Kaffee, es gab keinen Kaffeeautomat, es war alles sehr beamtig. Also das, würden Sie sagen, das hat sich alles verändert? Wenn die Leute heute kommen, dann erleben die Berliner Polizeifamilie, Frau Stofik, wirklich?
Ja, das hat sich wirklich anders verändert. Also es hat sich deutlich verändert. Es gibt schon lange keine Kasernierungen mehr. Das sind Geschichten aus alten Erzählungen, die ich immer gerne höre, aber die gibt es schon lange nicht mehr. Wobei sich manche Polizeischüler das auch wieder wünschen. Und es hat sich schon sehr verändert. Natürlich, klar, wir sind eine große Polizei, wir sind 27.000 Menschen, da ist es gibt es Ecken, die sind noch immer dunkler, ja, aber mittlerweile, also Kaffee gibt es durchaus, und wir sind modern, wir sind eine sehr moderne Polizei mittlerweile geworden, mit modernen Einsatzmitteln, vieles ist hinzugekommen, neue Waffen, neue Helme, wir haben eine ganz andere Herangehensweise.
Ja, das schon, dass man das schon so nennen muss, Helme. Weil ich meine, neue Helme, aber ist ja egal, neu oder, also wann trägt man als Polizist Helm? Das ist ja meistens sehr unangenehm, wenn man den aufsetzt.
Ja, in Versammlungslagen macht. Zum Beispiel, wenn es Not tut, bei weitem nicht in allen Versammlungslagen, aber in Versammlungslagen, wenn es Not tut. Ja, na klar, also ne, als Polizei, Sie haben das Gewaltmonopol, Sie üben unmittelbaren Zwang aus, wenn es dann sein muss, und das ist körperlich. Und das, da muss man mögen, da muss man Lust drauf haben.
Ich habe häufiger durch andere Situationen schon Polizeibeamte im Einsatz erlebt und habe die häufig bewundert dafür, dass sie so ruhig blieben. Mhm. Wie ist das bei Ihnen, Frau Stofik? Wie gesagt, die Sendung heißt Phoenix persönlich. Wenn Ihnen jemand ins Gesicht spucken würde, wenn Ihnen jemand hässliche Sachen sagen würde, das ist ja Alltag für Polizistinnen und Polizisten, wenn Ihnen das passieren würde, könnten Sie so ruhig bleiben? Jetzt, wie Sie hier vor mir sitzen, sind Sie natürlich ruhig, aber bisher haben wir ja auch noch nicht gespuckt. Also wie würden Sie reagieren, oder bräuchte das bei Ihnen Training?
Also ich habe, muss ich ehrlich sagen, eine große Hochachtung vor unseren Kolleginnen und Kollegen, weil ich bin oft draußen am Rande des Einsatzgeschehens und nehme das wahr. Und auch diese Sprüche, ganz Berlin hasst die Polizei, in großer Aggressivität gebrüllt. Das bewundere ich sehr, diese Grundgelassenheit. Ja, ich müsste die wahrscheinlich trainieren. Ich habe die grundsätzlich im Alltag. auch und versuche auch so auf Berlins Straßen, wenn mir da sowas entgegenschlägt, eigentlich entweder das zu ignorieren oder bestenfalls zu sagen, oh, Sie haben aber heute einen schlechten Tag. Also das versuche ich.
Das gelingt Ihnen. Weil ich sage gerade, der Anfang Ihrer Antwort klang gerade so, als würden Sie sagen, ich habe so eine kurze Lunte,
Freunde. Nein, gar nicht. Aber das ist ja auch was anderes, Gott sei Dank, das, was einem im Alltag so begegnet, wenn man auf der Straße ist und irgendwie vielleicht auch mal einen Fehler macht. Aber das ist ja was anderes als ein Versammlungsgeschehen oder gar eine Festnahmesituation. Da sind ja meine Kolleginnen und Kollegen ganz anderer Aggressivität ausgesetzt.
Jetzt sind Sie seit 2018 Polizeipräsidentin hier in Berlin. Sie sind schon eine ganze Weile hier. Sie sind hier auch geboren. Aber wie Sie mir noch vor der Sendung erzählt haben, zu meiner Verblüffung, sind Sie komplett in Süddeutschland aufgewachsen. Da würde ich jetzt als Medienheini, der ich bin, natürlich normalerweise diesen klischeehaften Kontrast machen. Dieses kuschelige Freiburg im Breisgau, wo Sie studiert haben, wo alles schön ist und das raue, unbarmherzige Berlin dagegen. Warum ist Ihnen das zu Klischee?
Weil ich Berlin auch so nicht erlebe, ja, und nie erlebt habe. Berlin war immer zweite Heimat. Es gab immer eine Wohnung in Berlin, aber aufgewachsen bin ich in der Tat in Süddeutschland, in der Nähe vom Bodensee. In der Tat ist es dort sehr idyllisch, Freiburg auch sehr idyllisch, aber auch das hat mittlerweile ganz andere Seiten. Ich bin im engen Kontakt mit meinem Kollegen auch in Freiburg, auch mit Ravensburg. Also auch dort hat sich die Welt verändert. Und ich habe das nie so erlebt, dass Berlin als also raue, unfreundliche Stadt habe ich so nicht erlebt. Für mich nicht persönlich. Mhm.
Für Sie persönlich?
Ja.
Weil Sie die ganze Zeit in Zehlendorf waren?
Nein, ich war nicht nur in Zehlendorf.
Ja, Zehlendorf muss man den Zuschauern, die uns ganz woanders zugucken, sagen. Zehlendorf hat der Journalist Juan Moreno mal beschrieben als der Teil Berlins, der aussieht wie Bad Reichenhall. Also wo es alles schön und schnuckelig ist. Um dann nochmal darauf zurückzukommen, wie rau Berlin aussehen kann. Ich habe Berlin, in dem ich jetzt schon eine ganze Weile wohne, in Spanien im Weihnachtsurlaub im Fernsehen gesehen und sah da Bilder, die mir sehr vertraut sind, weil ganze Straßenzüge, ich glaube 36 Wohnungen, hat die Berliner Feuerwehr gesagt, sind in Schöneberg nicht mehr bewohnbar gewesen, weil Leute so krasses Feuerwerk gezündet haben. Mhm. Ihre Bilanz waren 670 Festnahmen von Tatverdächtigen, 58 Angriffe auf die Polizei, die schon erwähnten, 36 unbewohnbaren Wohnungen. Wer findet das eigentlich gut? Dass an Betrunkene, und Silvesterabend sind ja viele von uns mindestens angeheitert, dass an Betrunkene Sprengstoff ausgegeben wird. Wo ist da der tiefere Sinn?
Also Silvester in Berlin ist wahrscheinlich ähnlich wie der 1. Mai in Berlin natürlich immer noch mal ein ganz besonderer Tag. Das ist so. Bei allem, was Sie gerade genannt haben, was wirklich schockierend ist, ist es mir trotzdem wichtig zu sagen, dass 99,9% der Berlinerinnen und Berliner, nämlich 700 haben wir knapp festgenommen. Der Rest hat friedlich beschwingt mit Alkohol und Pyro oder ohne Pyro, egal welche Nationalität, egal welche Religion, Silvester gefeiert, ohne dass Schäden entstanden sind oder Verletzungen. Das muss man einfach auch immer noch mal dazu denken. Ja, ich will es gar nicht nivellieren, weil die wir festgenommen haben, die haben zum Teil schwerste Straftaten begangen mit schweren Folgen, mit wirklich auch schweren Körperverletzungen. Bei dem kleinen Jungen, das ist bekannt geworden, ja auch in ganz Deutschland, bei meinem Kollegen und. Und das kann keiner gut finden, dass es zu solchen Auswüchsen kommt. Das kann keiner gut finden. Wir haben viel darüber diskutiert, natürlich in den letzten Wochen mit Politik, aber auch natürlich auch mit meinen Kollegen von der Feuerwehr. Ich habe mit meinen Hundertschaftsführern gesprochen. Der Kern liegt unter anderem darin, dass wir die illegale Pyro und den Zugang zu illegaler Pyro, zu den Kugelbomben, wie Sie genannt haben, den müssen wir deutlich mehr begrenzen. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, der ganz oben steht. Und solange wir, was auch geschildert wurde, auch mir geschildert wurde, auch von Polizeikollegen, auch in Polen, auch in Tschechien, unmittelbar an der Grenze, Pyro kaufen können, die in Deutschland verboten ist. Und zwar ganz, ganz locker kaufen können, als wenn man im Supermarkt einkauft. Solange haben wir ein Problem und werden dieses Verbot auch nicht so durchsetzen
können. Aber kommen wir nochmal zu den 99,9%, die Sie gerade genannt haben, Frau Slowik. 1,9 Millionen haben eine Petition unterschrieben der Gewerkschaft der Polizei, gemeinsam mit der Deutschen Umwelthilfe. Da zitiere ich mal draus. Als Gewerkschaft der Polizei vertreten wir in Berlin die Interessen der Kolleginnen und Kollegen von Polizei und Feuerwehr. Jahr für Jahr geben unsere Einsatzkräfte alles, verzichten auf Kosten ihrer Familien auf Silvester, um für andere da zu sein. Dafür riskieren sie ihr Leib und Leben, denn Böller werden als Waffen gegen sie eingesetzt. Mhm. Wir reden jetzt hier über ein Berliner Beispiel. Sie sind für Berlin zuständig. Mhm. Wir könnten das Ganze aber auch für Frankfurt am Main besprechen. Wir könnten das für Köln besprechen. Wir könnten das für München besprechen. Leute müssen Hindernislauf machen. In Frankfurt weiß ich, dass manche Leute ihre Haustiere wegen in Flughafenhotels ziehen, weil sie da ruhig und in Sicherheit sind und die Tiere nicht ausrasten. Das alles machen wir ja für wen denn eigentlich? Ich habe mehrere Male in Washington D.C. den Nationalfeiertag, den 4. Juli mitgefeiert. Da gibt es ein organisiertes Feuerwerk. Und wer da auf den Gedanken käme, er müsste irgendwo irgendwas zünden, was ganze Häuser rein entglast, der würde ein großes Problem haben. Also warum schaffen die, was wir nicht schaffen?
Also das ist ja die Frage nach dem Pyroverbot. Brauchen wir ein Pyroverbot?
Genau, niemand hat mehr was. Niemand hantiert mit Sprengstoff. Auch China-Kracher, wenn man den jemanden in Anorak wirft, ist auch gefährlich.
Aber also allein Verbote allein werden nicht dazu führen, dass wir keine Pyro mehr sehen, dass wir keine Kugelbomben mehr sehen in der Stadt. Ja? Es braucht ein Verkaufsverbot natürlich. Das ist aus meiner Sicht, und das ist, glaube ich, auch Sicht der GdP, deren Ansicht ich vollumfänglich auch mit vertrete, das ist das ganz Wichtige. Ja, wir brauchen dann auch ein Verkaufsverbot. Und selbst bei einem Verkaufsverbot haben wir den Onlinehandel und haben eben den ganzjährigen Verkauf in Polen und Tschechien. Deswegen, und für mich als Polizei, ich sehe meine polizeilichen Aspekte. Ja, natürlich, Straftaten verhindern. Und ich sehe die großen Gefahren für unsere Kolleginnen und Kollegen. Ein Pyroverbot. Dazu gibt es aber ganz verschiedene andere Aspekte noch. Ja, da gibt es dann wirklich, wie Sie sagen, das Tierwohl, das Klima. Es gibt wirtschaftliche Aspekte, Tradition. Die polizeilichen Aspekte sind ein Teil dessen. Ja, und wir werden uns auch nächstes Jahr noch deutlicher konzentrieren auf die Bereiche, wo wir die silvestertypischen Straftaten sehen. Das sind bestimmte Bereiche in der Stadt und darauf werden wir uns fokussieren. Ja, und die Kollegen zu schützen ist in der Tat das größte Problem daran.
Wir besprechen das ja nicht im luftleeren Raum, Frau Slowik, sondern wir besprechen das. Wir haben einen Wahlkampf und wir haben einen Wahlkampf auf Bundesebene, für den Sie logischerweise nicht zuständig sind, aber Sie gehören zu den Leuten, die Sicherheitsgefühl anzubieten haben. Und das Sicherheitsgefühl bei vielen Leuten ist offenbar im Moment mangelhaft. Viele Leute haben das Gefühl, sie sind nicht sicher. Dann weiß ich, was man als linksliberaler Journalist üblicherweise tut. Man geht zum Computer, holt die Statistiken raus und sagt, Deutschland ist sicher. Guck dir die Statistiken an. Dann sagen aber andere Leute, naja, am Kölner Hauptbahnhof einfach da mal so ein bisschen drumherum gehen, in Dortmund am Hauptbahnhof mal ein bisschen drumherum spazieren gehen, Dortmund Nordhausgang nehmen, dann hat man überhaupt gar kein Sicherheitsgefühl mehr. Speziell da nicht, wenn man ein älterer Mensch ist, wenn man sich auf andere Art und Weise wehrlos fühlt. Ist da was dran oder sagen Sie, naja, die Deutschen haben keine anderen Sorgen, deswegen haben sie Sorgen um ihr Sicherheitsgefühl?
Nein, es sind nur zweierlei Dinge häufig. Ja, das Sicherheitsgefühl, wir sprechen von der subjektiven Sicherheit und die objektive Sicherheit, wie Sie sagen, die sich in Zahlen, die sich in der Kriminalstatistik ausdrückt. Das sind nicht immer, aber häufig zwei verschiedene Paar Schuhe. Und das subjektive Sicherheitsgefühl wird eben, wie Sie sagen, genau auch bestimmt auch. Erstmal davon bin ich eigentlich in letzter Zeit selbst Opfer geworden. Ja, von einer Straftat, klar, ist mein Sicherheitsgefühl ein anderes. Wie ist mein Umfeld? Lebe ich in einer sozialen Community, in einer guten Nachbarschaft, die aufgeräumt ist, wo es sauber ist, oder lebe ich eigentlich sehr vereinzelt, einsam in einer eher verwahrlosten Nachbarschaft? All das, wirtschaftliche Krisen, staatliche Krisen, Kriege, all das beeinflusst das subjektive Sicherheitsgefühl. Oft wird dann gesagt, wir brauchen mehr Präsenz der Polizei auf der Straße. Auch das ist durchaus nicht einheitlich zu beantworten. In manchen Situationen gibt Präsenz von Polizei auf der Straße ein besseres Sicherheitsgefühl. Das versuchen wir auch in Berlin massiv, auch durch Kontaktbereichsbeamte, die wir versuchen, immer wieder auf den Straßen dieselben Gesichter zu haben, die Kieze kennen. Aber gleichzeitig Beispiel zum Beispiel am Weihnachtsmarkt. Ja, wenn wir dort Kollegen auch durchaus stärker bewaffnet drüber schicken würden, verursacht das Unsicherheit. Also wie soll ich sagen? Also die subjektive Sicherheit, die gefühlte Sicherheit von Bürgern ist sehr, sehr unterschiedlich. Auch, wie Sie sagen, auch für die vielleicht, die Berlin nicht so gut kennen, aber in beschaulichen Gegenden fürchten die Menschen anderes, zum Beispiel in Zehlendorf, als in den etwas härteren Gebieten von Berlin, wie Sie es vorhin gesagt haben. Auch da gibt es ganz unterschiedliche Befindlichkeiten.
Wo Sie das mit der Beschaulichkeit sagen, ich weiß, dass diese Beispiele immer, es wird als anekdotisch abgetan, wenn man das jetzt in der politischen Kontroverse tatsächlich einführen würde. Aber ich erinnere mich an einen Post, den ich gelesen habe, auf so einer Nachbarschaftsplattform vor wenigen Tagen. Und ich kenne alle Orte, die junge Frau, deutlich jünger als ich, also Mitte 30, die beschrieben hat. Und die beschrieb vor dem Supermarkt, den es da gibt, betteln osteuropäische Säufer, muss man nicht groß drum herum reden, weil osteuropäisch deswegen, weil sie nicht Deutsch reden, sondern eine osteuropäische Sprache. Die betteln, die gehen dann in diesen Supermarkt, dann holen die sich da Schnaps, dann zimmern sie sich den rein, und zwar gegenüber an der Bushaltestelle. Mhm. Dann randalieren sie da an der Bushaltestelle, erleichtern sich in den Büschen, die da drumherum sind. Das ist insgesamt störend. Jetzt kann man sagen, das stört das Sicherheitsgefühl, oder man kann sagen, es ist eine Banalität. Oder wenn ich jetzt Polizeipräsident wäre, würde ich sagen, das ist nicht unser Problem. Die Polizei kommt übrigens da sehr häufig. Man kann der Polizei da keinen Vorwurf machen. Aber ich würde als Polizeipräsident womöglich sagen, ja Leute, das ist ein gesellschaftliches Problem. Das ist nicht unser Problem. Wir können das nicht die ganze Zeit abräumen. Wir können nicht die ganze Zeit hingehen. Hört immer hier mit dem Saufen auf, bitte, Freunde. Weil wir sind ja nicht die Gouvernanten. Wir sind die Träger des Gewaltmonopols.
Ja. Jetzt haben Sie mir die Antwort ja schon vorgegeben.
Das ist die Frage, ob Sie das teilen. Ein bisschen gehässig, dass ich es Ihnen so vorgegeben habe. Teilen Sie das, Frau Slowik?
Ich teile das in Teilen. Ne? Also natürlich, Berlin ist die größte Stadt Deutschlands, hinlänglich bekannt. Und solche großen Städte ziehen auch natürlich bestimmte Milieus an. Ja, die ziehen Obdachlosenmilieus stärker an als ein 200-Seelendorf im Flächenstaat. Die ziehen Trinkermilieus an, Drogenmilieus, all das, was wir in dieser Stadt sehen. Und wir gehen deutlich natürlich dagegen vor, wenn Straftaten begangen werden. Dafür sind wir verantwortlich als Polizei. Und wir versuchen und sind ja auch in enger Abstimmung auch mit Bezirksämtern auch bei diesen Themen. Und da jeder diese Broken-Window-Theorie kennt, ja, da wo es verwahrlost ist, da wo viel Elend ist, kommt auch Elend dazu, kommen womöglich Straftaten dazu, versuchen wir natürlich auch mit der BSR zum Beispiel auch gemeinsam solche bestimmten Tage zu machen, wo wir auch größere Obdachlosenquartiere abbauen und die BSR reinigt.
Die BSR auch das für Auswärtige, das ist die Berliner Stadtreinigung, ja. Also mit denen zusammen, genau. Mit denen zusammen machen Sie das dann, genau. Tatsächlich?
Immer wieder. Aber es ist natürlich, wir sind auch durch unsere geografische Lage ein Zufluchtsort für viele aus Osteuropa, und das, glaube ich, ist in der Tat ein gesellschaftliches, ein politisches Thema. Als Polizei verhindern wir Straftaten und versuchen natürlich auch vorzubeugen und Menschen auch anzubieten, in Obdachlosenunterkünften unterzukommen und so weiter. Aber es ist natürlich, da sind auch andere gefragt, lokale Ebenen gefragt, mit uns gemeinsam zumindest auf jeden Fall auch was zu tun.
Jetzt könnten wir die Beispiele durchgehen, wo die Berliner Polizei sehr gefordert ist. Das natürlich Staatsbesuche. Sie haben den 1. Mai schon genannt. Sie haben die verschiedenen politischen Demonstrationen, die logischerweise in Berlin stattfinden, tatsächlich genannt, wo Berlin ein hässliches Bild abgegeben hat und nach wie vor abgibt. Das ist bei den anti-israelischen Protesten, die es gibt. Nach dem 7. Oktober sind in Neukölln, in Berlin, Süßigkeiten ausgeteilt worden, weil 1200 jüdische Menschen umgebracht worden sind. Gilt das da auch, Frau Slowik, dass Sie sagen, als Polizei kann ich, als Polizeipräsidentin, als Polizeibeamter, bin ich nicht dafür zuständig, Unappetitlichkeiten zu verhindern, sondern Straftaten?
Also ich glaube, ich bin sehr überzeugt davon und weiß, dass wir als Polizei Berlin jüdisches Leben hier in Berlin so schützen, mit allem Engagement, was wir haben. Und das ist auch das, was wir dauernd an Feedback wieder bekommen. Da freue ich mich auch sehr darüber. Angefangen vom Botschafter des Staates Israel über sehr, sehr viele Menschen aus der jüdisch-israelischen Community. Also das vorweggeschickt. Und wir müssen natürlich differenzieren. Wir waren sofort am 7. Oktober nachmittags, ich erinnere diesen Tag gut, wir waren sofort draußen. Es wurde ganz schnell geklärt, welche strafrechtliche Relevanz hat diese Verteilung von Süßigkeiten. Und dann sind wir auch eingeschritten. Und seither begleiten wir, haben um die 1000 Versammlungen, pro-palästinensische Versammlungen auf Berlins Straßen gesehen. Anfänglich teilweise sehr große, ja, mit mehreren 1000. aktuell eher im unteren dreistelligen Bereich oder im zweistelligen Bereich. Allerdings auch jede Woche 2, 3, 4 Versammlungen, die wir begleiten. Und da gilt es eben, wir sind als Polizei Berlin, und das ist für uns immens wichtig, wir sind neutral. Wir gewährleisten die Versammlungsfreiheit. Und da glaube ich, muss man auch beim Zuschauen, wenn Sie sagen unappetitlich oder böse Bilder aus Berlin, da muss man, glaube ich, auch differenzieren beim Zuschauen, so schwer es manchem fällt. Man darf auf Berlins Straßen, auf allen Straßen in Deutschland, meine ich, laut, hysterisch skandieren. Man darf sich völlig echauffieren und man darf auch ganz vieles rufen. Manches nicht, das würde ich jetzt nicht wiederholen wollen, was man nicht rufen darf hier. Und wir haben massiv Straftaten verfolgt oder verfolgen sie noch. Wir haben jetzt über 7000 Strafverfahren eingeleitet. Also wir sind mit voller Kraft da, wo es Straftaten gibt. Verbieten auch, wir haben auch Versammlungen verboten am Anfang. Das war im Oktober noch letzten Jahres, Anfang November, weil es da immer wieder um diese Billigung, um diese Freude an dem Terror gehen. Genau, jetzt ging es um andere Themen, dann seit letztes Jahr November.
Die Freude am Terror oder die Ermöglichung weiteren Terrors, das war das Ziel von israelfeindlichen Aktivisten, die am 6. Januar in die Alice-Salomon-Hochschule eingedrungen sind. Die haben da die Büste der Namenspatronin. Alice Salomon war eine Sozialreformerin, eine jüdische, die von den Nazis zur Emigration gezwungen worden ist. Die haben diese Büste beschmiert und mit einem Palästinenserbuch dekoriert, haben die ganze Zeit nach Intifada, also nach Gewalt gegen Israel aufgerufen. Dann kamen ihre Einsatzkräfte, dann kamen Polizisten und Polizistinnen. Und da hat die Rektorin, Frau Professor Dr. Bettina Völten, den Polizeibeamten gesagt, sie hätten kein Recht, dort zu sein. Und sie würden als Polizisten als bedrohlich wahrgenommen. Das war die Formulierung, die Frau Völten wörtlich benutzt hat. Wie können Sie darauf Rücksicht nehmen, dass genau das, was Sie gerade gesagt haben, gewährleistet ist? Also, dass Leute auch hysterisch oder wie immer sich einlassen können, ohne dass sie sich dabei bedroht fühlen von Polizeibeamten?
Also wir arbeiten rein auf unseren Rechtsgrundlagen. Ja? Und auch dort gilt, auch in dieser Hochschule galt, wenn dort Straftaten begangen werden, dann sozusagen ist es für uns eigentlich nicht von Relevanz, was der Hausrechtsinhaber sagt. Wir verfolgen nach dem Legalitätsprinzip Straftaten. Das war da so im Moment noch nicht der Fall. Wir müssen die Identitäten feststellen. Das ist uns auch dort letztlich gelungen. Ja.
Nur um das nochmal zu klären, das hieße, wenn ich jetzt beispielsweise auf meiner Terrasse hinter meiner Hecke eine Sonnenwendfeier veranstalte und mich mit Hakenkreuzen vollschmiere, dann kann ich nicht sagen, Sie haben hier nichts zu suchen, hauen Sie ab, sondern Sie genau. dürfen das verfolgen.
Dann. Wir verfolgen das dann verhältnismäßig. Ja, das kann sein, es gibt dann eben eine Anzeige und dann werden Sie vorgeladen. Das heißt ja nicht gleich, dass man sozusagen jetzt gleich in die Räumlichkeiten eindringen muss und so weiter. Das ist immer die Frage, wie wir verfolgen. Aber wir sind nach dem Legalitätsprinzip gehalten, jede Straftat zu verfolgen. Und das haben wir auch bei den verschiedenen Aktionen an den Hochschulen deutlich getan. Und ansonsten geht es ums Hausrecht, wenn es um Hausfriedensbruch geht, wenn es um eine Besetzung geht. Da ist der Hausrechtsinhaber natürlich schon der, der uns dann sozusagen entweder anfordert oder sagt, nein, diese Gäste dulde ich in meiner Hochschule.
Also genau, wenn die Professorin entscheidet, die Rektorin entscheidet, diese wohlstandsverwahrlosten Schreihälse, die möchte ich jetzt hier haben, ist meine Wertung, nicht ihre, die möchte ich jetzt hier haben und die sollen hier schön vor sich hin randalieren können und ich nehme Sie, lieber Herr Einsatzleiter XY, als bedrohlich wahr. Wer entscheidet das denn in dem Moment? Weil es gibt ja keinen Gerichtsentscheid in dem Moment, jetzt muss verfolgt werden. Das entscheidet dann der Einsatzleiter?
Natürlich. Also ob eine Straftat vorliegt, die es zu verfolgen Folgen gilt, das entscheidet die führende Person, die eben von der Polizei vor Ort ist. Das ist ganz unterschiedlich. Mal ist es jemand aus dem Abschnitt, mal ist es ein Polizeiführer. Also das entscheidet der Kollege vor Ort, natürlich auf der Basis seiner langjährigen Erfahrung, ja, ob es eine Straftat gibt oder nicht. Und wenn die Hochschulleiterin da gesagt hat, sie empfindet die Polizei als bedrohlich, das ist für uns eine Wertung, die kann sie vornehmen. Wie gesagt, wenn sie als Hausrechtsinhaberin der Auffassung ist, was sie dort war in Teilen, die jungen Menschen sollen sich da versammeln, die sollen da diskutieren können in ihren Räumlichkeiten, dann ziehen wir uns auf jeden Fall vor die Tür zurück.
Sie haben ein sehr ausführliches Interview gegeben im Herbst in der Berliner Zeitung, was in unseren empörten Zeiten gehörig hochgejatzt worden ist. Da las es sich dann hinterher so, als hätten Sie gesagt, man kann mit einer Kippa oder als schwuler oder lesbischer Mensch in bestimmte Stadtteile nicht gehen. Das war so nicht gemeint. Wenn man das Interview genauer nachliest, sagen Sie, man muss vorsichtig sein. Ich habe es sogar so verstanden, aber womöglich habe ich Sie da jetzt dann erneut missverstanden. Ich habe sogar so gelesen, Leute, wir sind in einer Großstadt, da macht man bestimmt, da passt man halt auf, da guckt man mal hinter sich. Würden Sie heute, wo wir hier zusammensitzen, sagen, Frau Stowig, trotzdem mit einer Kippa sollte man in bestimmte Stadtteile Berlins, aber auch in bestimmte Stadtteile Frankfurt am Main nicht gehen?
Nein, ich würde nicht sagen, dass man gar nicht damit hingehen sollte, sondern so wie ich es gemeint habe und so wie Sie es sagen, so habe ich es eigentlich auch gemeint. In einer offenen Gesellschaft, in einer demokratischen, toleranten Gesellschaft kann es eben keine hundertprozentige Sicherheit geben. Ja, und ich halte das für nur vernünftig, dass man ab und an in jeder Großstadt, aber auch mittlerweile auch in kleineren Städten natürlich, ab und an um sich schaut, seine Umwelt mal kurz screent, was sich gerade um einen rum zuträgt. Und das, was ich sagen wollte, ist eben, es gilt eben in bestimmten Bereichen dann eben für jemanden, der eine Kippa trägt oder der ja, sich offen homosexuell zeigt, vielleicht noch mehr als eben für mich, wenn ich dort durchgehe.
Jetzt haben Sie das gerade gesagt, dass man das screent. Sie haben sich ja auch im Bundesinnenministerium schon viel mit Terror und Terrorabwehr beschäftigt. Sie sind jetzt Polizeipräsidentin, haben also einen Einblick, schon seit mehreren Jahren haben einen Einblick in die ganze Kriminalität, das, was Leute machen. Was hat das eigentlich persönlich für eine Auswirkung? Haben Sie nicht ganz andere Bilder, ganz andere Vorstellungen im Kopf, als wir Menschen, die damit nicht so viel zu tun haben?
Das ist natürlich schwierig zu sagen, was ich für Bilder im Kopf hätte, wenn ich jetzt nicht diesen beruflichen Werdegang genommen habe. Aber natürlich prägt es einen. Natürlich prägt es einen in bestimmten Lebenssituationen.
Wie merken Sie, dass Sie das prägt?
Na, es prägt mich schon, sagen wir mal, dass ich Gestalten auf der Straße vielleicht nochmal anders kurz wahrnehme und nochmal genauer hinschaue. Auch natürlich in der Funktion, ich bin jetzt nicht tagtäglich bedroht, das ist bei weitem nicht so. Aber natürlich gibt es Gruppen in dieser Stadt, die qua Funktion nun eine Polizeipräsidentin doch gerne auch mal angehen würden. Und auch vor diesem Hintergrund habe ich natürlich immer mal ein waches Auge, ja, was für Fahrzeuge irgendwo stehen und so weiter.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Sie gucken nicht so gerne oder Sie haben nicht so gerne Western geguckt, aber der Sheriff macht das normalerweise so, der sagt, das ist hier meine Stadt, auf die passe ich auf die anständigen Bürger von so und so Town pass ich jetzt auf. Nach dem, was Sie in Berlin erleben, können Sie da wirklich sagen, das ist hier eine Stadt voller anständiger Bürger und auf die passe ich gut auf? Weil es gibt so viele Leute, die hier Übles im Schilde führen. Also wir haben hier Islamisten, die Sie haben schon angesprochen, selbstverständlich eine ganz gehörige Gruppe von Neonazis. Wir haben Linksextremisten ohne Ende, die haben ihre eigenen Straßenzüge. Also kann man da wirklich sagen, das ist eine Stadt, auf die ich gerne aufpasse? Oder denkt man sich, okay, ich sitze hier auf dem Gipfel der Bekloppten?
Nein, bei weitem nicht. Also Berlin ist meine Stadt, ich liebe meine Stadt und es ist eine große Aufgabe, es ist auch eine einzigartige Aufgabe, diese Hauptstadtpolizei führen zu dürfen. Und natürlich, wir haben Massendelikte, ja, da haben wir viel zu tun, Kfz-Diebstähle, die geografische Lage spielt hinein, Wohnungseinbrüche, wir haben Clankriminalität, wir haben eine Zunahme häuslicher Gewalt, viele, viele, viele Punkte, die uns jeden Tag fordern. Aber ich muss auch wirklich sagen, es beeindruckt mich nach knapp 7 Jahren immer noch, wie viel Expertise und Erfahrung in dieser Polizei Berlin steckt, wie viel wirklich hervorragende Leute und kann man so und so bewerten, aber enorm viele Kolleginnen und Kollegen, die 140% leisten und viele Erfolge, die wir auch immer wieder in der Kriminalitätsbekämpfung haben und deswegen stelle ich mich dem jeden Morgen gerne.
Sie haben jetzt etwas nicht erwähnt, Frau Stowig, Sie hätten sagen können, und wir haben die kraftvolle, leidenschaftliche, aber auch passionierte Unterstützung der Politik.
Das ist aber in Berlin wirklich so. Mhm. Ja, wirklich mittlerweile so. In weiten Teilen auf jeden Fall der Regierungskoalition, bei der ist es auf jeden Fall so. Der regierende Bürgermeister, meine Innensenatorin, ganz stark, Frau Spranger, ganz starke Rückendeckung für ihre Polizei. Das betonen beide und das betont gerade Frau Spranger. Aber das muss man wirklich so sagen und ich sage das auch immer wieder den Kolleginnen und Kollegen, denn manche haben noch einen anderen Eindruck und ich sage, nein, hört zu, hört genau hin. Das ist wirklich sehr überzeugend da in Berlin.
Frau Geisel, ich würde Ihnen jetzt sehr gerne einen Sheriffstern überreichen, aber da ich keinen da habe, bedanke ich mich einfach so, dass Sie heute hier zu Gast waren. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
Sehr gerne.